die vertonende Jahreslosung nochmal so nahe gebracht habt. Wir sind ja bereits an diesem Gottesdienst heute an der fünften Station unserer Predigtreihe zu Psalm 73 zur Jahreslosung für dieses Jahr 2014 angelangt. In diesem Psalm 73 verarbeitet ja der Schlagzeuger und Lobpreisleiter des alttestamentlichen Gottesdienstes mit Namen Asaf eine richtig massive Lebenskrise. Und seither sind es wahrscheinlich Millionen von Menschen, die sich in diesem Psalm wiederfinden konnten und merken, so wie es dem Asaf ging, was der Asaf erlebt und gesehen hat, das ist tatsächlich auch in meiner Situation, in meinem Leben festzustellen. Und da entsteht eine richtig große Nähe zu diesem Psalm. Am vergangenen Sonntag haben wir festgestellt, was denn bei Asaf die Wende ausgelöst hat. Also wie er aus dieser Krise so langsam die Talsohle erreicht hat, um wieder rauszukommen. Da haben wir festgestellt, er ging ins Heiligtum Gottes, also dort, wo Gottesdienste gefeiert worden waren im Alten Testament, in der Stiftshütte oder im Tempel in Jerusalem. Und dort gab es für ihn quasi wie so eine Erleuchtung. Er hat dann sein Leben begonnen, vom Ende her zu betrachten. Und dann stellt er fest, ja Moment mal, entscheidend ist ja wirklich, wie ich am Ende dastehe. Am Ende wird Bilanz gezogen. Und wenn ich mein Leben in Gottes Hände lege, dann heißt es, das Ende meines Lebens, ewig mit Gott leben zu können. Aber wenn ich mich von Gott verabschiede, dann lebe ich ewig getrennt von Gott. Und das ist die Hölle. Also selbst wenn ich in diesem Leben manche Nachteile in Kauf nehmen muss, das Ende rechtfertigt das alles allemal. Und so wurde auf einmal diese Krise von Asaf wieder heller. Es ist aufgeklärt und er kommt so nach und nach auch wieder aus dieser schwierigen Situation wieder heraus. Aber wir müssen ehrlicherweise feststellen, es war noch lange nicht alles wieder in Ordnung. Denn die ursprüngliche Situation, die zur Krise geführt hat, die hat sich noch überhaupt nicht verändert. Denn das Leben aus der Sicht des Asaf war nach wie vor ungerecht. Dass es den Menschen ohne Gott gut geht, die gesund und glücklich und reich sind und diejenigen, die mit Gott leben, manchmal auch richtig Schwierigkeiten haben. Diese ungerechte Situation hat ja nach wie vor Bestand. Aber der entscheidende Punkt ist überschritten worden. Asaf spielt nicht mehr mit dem Gedanken, Gott zu kündigen. Sondern er sagt, nee, Gott, bei dir will ich bleiben. Aber es war noch lang nicht alles fertig. Mir kommt es so vor, als ob Asaf hier in einem Sturmschutzbunker sitzt, über den gerade so ein richtig kräftiger Tornado hinwegfegt. Asaf sitzt hier wohl drin und er merkt, jawohl, der Tornado zieht wieder ab. Aber was erwartet mich jetzt, wenn ich die Luke wieder öffne? Was steht eigentlich noch da? Oder welche anderen grundfesten Säulen meines Lebens hat dieser Tornado ebenfalls weggefegt? Ja, sein Gottesbild, was ihn ja über viele Jahre geprägt und geleitet hat, das ist zerstört, das weiß er. Gott tickt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die Guten belohnt werden und die Schlechten bestraft werden. Das liegt in Trümmern. Aber was sonst noch? Was hält denn eigentlich noch in meinem Leben? Er hat festgestellt, das Leben ist wirklich manchmal ungerecht, so aus seiner Perspektive auf jeden Fall davon. Und nicht immer können wir den Sinn von Schwierigkeiten, von Krisen auch verstehen. Selbst dann nicht, wenn sie vorbei sind. Gott ist einfach nicht durch unseren Verstand und unsere Logik verfügbar, dass er so machen muss, wie wir uns das vorgestellt haben. Er muss nicht so wollen, wie Asaf das will. Aber welche Auswirkungen diese Erkenntnis, dass Gott souverän ist über dem Leben jedes einzelnen Menschen, welche Auswirkungen diese Erkenntnis jetzt für sein weiteres Leben haben wird, das kann er noch überhaupt nicht abschätzen. Er muss erst mal wieder gucken, wie sich das Leben jetzt ganz neu gestaltet, wie es sich wieder einsortiert. Aber das eine wird klar, schon sobald er diese Luke öffnet, und das ist so ein Spitzensatz in diesem Psalm, er möchte niemals mehr zurück. Bei ihm hört sich das so an. Ich lese es mal den Abschluss von diesem Psalm 73, von den Versen 21 bis zum Ende Vers 28. Und aus dem 28. Vers ist dann nun eben auch unsere Jahreslosung entnommen. Sie können hier vorne mitlesen oder auf den Blättern, die auf die Stühle verteilt worden waren, da auch dann in englischer Sprache. Asaf zieht als Resümee seiner Krise folgende Schlüsse. Als ich verbittert war, dann merken wir, er blickt noch zurück. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch, Gott, alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein, mein Herr und Gott. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich. Deine wunderbaren Taten will ich weitererzählen. Soweit dieser Originalton von Asaf nach diesem Blick aus seiner Luke in dem Sturmschutzbunker, über den gerade dieser richtig heftige Tornado hinweggefegt ist. Nun, wir kennen vielleicht so diesen Spruch, ja, haben ihn vielleicht selber schon immer wieder mal angewendet. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, das sind solche neunmal klugen Leute. Wenn eine Krise vorbei ist, dann kommen sie rückblickend und sagen, ah, ich hätte auch eine Idee gehabt, wie man die Krise vermeiden hätte können. Im Nachhinein, sagen wir dann, ist man immer schlauer. Das kennt ihr wahrscheinlich genauso. Im Nachhinein lassen sich schnell irgendwelche klugen Ratschläge verteilen. Aber das hilft dann überhaupt nicht mehr. Es ist nämlich eher so, wie es der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard treffend feststellte. Er sagte es folgendermaßen: Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst man den anderen Satz, dass vorwärts gelebt werden muss. Ja, also wir verstehen das Leben eigentlich erst immer nur im Rückblick, wenn wir abschätzen können, welche Konsequenzen mein Verhalten, meine Denkweise, mein Tun nach sich gezogen hat. Dann können wir es abschätzen. Aber das hilft mir letztlich nicht sehr viel, weil ich nach vorne leben muss und eben heute wieder unbekannte Situationen vor mir habe und antreffe. Und da weiß ich nicht, wie das Ganze dann ausgehen wird. Nun, wir haben den einen Vorteil im Blick auf Krisen, dass uns Asaf seine Krise in diesem Psalm beschrieben hat und seine Erkenntnisse mitgeteilt hat. Das heißt, wir können jetzt schon mal in unseren Lebenskrisen von Asaf profitieren, davon lernen. Vielleicht könnte die zusammenfassende Erkenntnis von Asaf lauten, so als Resümee seiner Krise: Bei Gott geht Beziehung über Berechnung. Wir kommen nochmal drauf zurück, ja? Irgendwie liegt es doch in unserer menschlichen Natur, dass wir gerne berechnen. Ja, wir fragen ja sehr häufig, was verschafft uns einen Vorteil? Oder was bringt mir das, was ich tue? Wir möchten also, dass unser Verhalten oder unsere Geldanlagen oder unser Einsatz, unser Engagement irgendwo was bringt für uns oder für das, was uns wichtig ist. Es soll also vorwärts gehen. Wir rechnen da aus, was investiere ich, was muss ich einsetzen, um dann am Ende mehr wieder herauszubekommen. Dann sage ich, okay, das hat's gebracht. Berechnung. Das hat Asaf allerdings auch bei Gott so praktiziert. In verschiedenen Aussagen in seinem Psalm wird klar, wie berechnend Asaf, nach seinem Gottesbild, wie berechnend Asaf Gott gegenüber aufgetreten ist. Er hat sich nämlich versprochen, von Gott für seinen Glauben, für seinen Einsatz am Tempel und für seine Moral belohnt zu werden. Also er investiert es, okay, ich richte mich nach dir, Gott, und erwarte nun, dass du jetzt deinerseits mich belohnst dafür. Berechnung. Es war quasi so ein Deal. Gott, wenn ich das oder jenes tue, dann bewahrst du mich,
dann beschenkst du mich mit dem, was mir gefällt. Berechnung. Und jetzt aber merkt er, Gott spielt da gar nicht mit. Gott lässt sich auf diesen Deal überhaupt nicht ein. Das hat die Krise ausgelöst. Asaf war hier völlig desillusioniert, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und stellt dann ziemlich entrüstet fest, im Vers 13 schreibt er das so, was denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Hey Gott, das rechnet sich ja gar nicht. Warum mache ich denn diesen ganzen Stress? Warum glaube ich überhaupt noch an dich, wenn mein Deal nicht aufgeht? Umsonst. Das heißt, die Rechnung geht gar nicht auf. Wow. Asaf sagt dann, okay, ich war dumm wie ein Tier, als ich so mit dir umgesprungen bin. Aber trotzdem ist diese Denkweise auch heute noch immer wieder mal zu beobachten. Gar nicht mal so selten kann es geschehen, dass Menschen in unserer Zeit Glaube mit dieser Art von Religion verwechseln. Religion heißt, so ganz vereinfacht mal zusammengefasst, ich tue etwas und stimme nun Gott oder das, was ich mir unter Gott vorstelle, günstig für mich. Dieses Verhalten ist in jeder Religion irgendwie anzutreffen. Ich tue etwas, was Positives, was diesem Gott wohl gefallen muss, und jetzt muss er mir da irgendwas dafür zurückgeben. Vielleicht einen Platz im Paradies, vielleicht irgendwelche innerweltlichen Vorteile, egal was diesem Gott nun auch gefällt. Ich tue und erwarte nun eine positive Reaktion. Das ist Religion. Ich muss nur den richtigen Knopf drücken und Gott, oder was ich mir unter Gott vorstelle, macht nun, was ich will. Ich bin brav und Gott belohnt. Quasi wie so ein Hampelmännchen. Ich muss nur ziehen und Gott muss was gut machen. Ich ziehe und Gott springt. Er wird aktiv. Es klingt zunächst mal ziemlich gut, ja? Nur so lange, wie Gott mitmacht. Die Grausamkeit dieses Verständnisses von Religion tritt dann in ihrer vollen Wucht zutage, wenn sich Gott diesem berechnenden Spielchen einfach entzieht und nicht mehr mitmacht. Wenn sich Gott dagegen sperrt, von uns manipuliert zu werden für unsere Zwecke. Und das musste Asaf erleben. Gott macht nicht mehr mit. Auch heute noch wiederholt sich das täglich. Wenn enttäuschte und verbitterte Menschen einen Weg finden müssen, mit ihren unerhörten Gebeten irgendwie umzugehen und feststellen zu müssen, Gott will nicht immer so, wie ich will. Und dabei sind sie oft ganz allein auf sich gestellt. Über diese Erfahrung stellt Asaf so im Rückblick fest, ziemlich drastisch: Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm, wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Gott lässt sich nicht manipulieren. Er legt mehr Wert auf Beziehung als auf Berechnung. Was ist denn dieser Weg? Wie kann ich denn mit Gott leben, ohne auf dieses falsche Gleis der Religion abzugleiten? Also Religion, menschliche Vorleistung. Der Mensch tut was und Gott muss dann entsprechend darauf reagieren. Dass es falsch ist, haben wir festgestellt. Worin zeigt sich denn dann, dass Gott gut ist, wenn nicht in der Erfüllung meiner Wünsche oder Vorlieben? Woran kann ich es denn erkennen? Asaf zeigt uns hier in diesem Psalm eine absolut brillante Antwort. Er haut hier einen Satz raus, von dem er wahrscheinlich selber überhaupt nicht weiß, was für eine tiefe Bedeutung er hat. Mit diesem Satz nämlich weist Asaf weit über seine Situation und seine Tornado-Erfahrung der Krise hinaus, weist weit ins Neue Testament hinein, ohne selber richtig wahrscheinlich abschätzen zu können, was sage ich denn da überhaupt? 1000 Jahre später reicht sein Horizont. Und er betont, jetzt kommt dieser Satz, jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Was für eine Granate hier. Was für ein starker Satz. Zum dritten Mal beginnt Asaf in diesem Psalm einen Satz mit der Formulierung ich aber oder dennoch. Also er grenzt sich gegen irgendwas vorher ab. Va'ani, ich aber. Erst einmal, ich aber, sagt er, ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Oder ich aber war dumm wie ein Tier. Jetzt, ich bleibe stets bei dir, denn du hältst mich. Und ganz am Ende schließlich nochmal das vierte Mal. Ich aber, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Ich aber, dennoch, das ist das Wort, was hier auch zum Titel unserer Predigtreihe geführt hat. Dennoch, Glaube, der in der Krise trägt. 4-mal kommt es in diesem Psalm vor. Vor 2 Wochen hatten wir einen Gottesdienst, der von der Jugend gestaltet wurde. Und da hat unser Jugendpastor Todd gesagt, wenn was 2-mal vorkommt, dann ist es ein Sandwich. Ja, 2 Deckel, 2 Brotdeckel und zwischendrin irgendwas Leckeres verarbeitet. Jetzt kommt hier in diesem Psalm das Ich aber 4-mal vor. Oh, das ist ein riesen Ultra-Mega-Big-Mac XXL oder ein Quattro-Burger oder was weiß ich, wie man das dann auch sagen könnte. Ja, 4 Scheiben Brot und dazwischen drin irgendwas Leckeres, also da eingebaut hat. Wir werfen da mal einen näheren Blick drauf, was uns Gott selber hier durch den Asaf mitzuteilen hat an leckerer Kost für unser persönliches Leben. Ich aber, Glaube als Beziehung. Zunächst einmal geht es um das Bleiben. Nachdem Asaf über diesen hinweggefegten Tornado einen vorsichtigen Blick auf sein Leben wirft, da stellt er zuerst fest, Gott, bei dir bleibe ich. Das ist seine erste Entdeckung. Also egal, was steht und was zusammengestürzt ist, Gott, bei dir bleibe ich. Daran soll sich nie was ändern. Das finde ich aus mehreren Gründen sehr bemerkenswert. Denn noch wenige Sätze vorher spielt Asaf mit dem Gedanken, Gott zu kündigen. Davon ist hier überhaupt keine Rede mehr. Er und Gott, so stellt er als Ergebnis fest, er und Gott gehören einfach zusammen. Dieser Satz, der geht ziemlich leicht über die Lippen. Er und Gott gehören einfach zusammen. Dabei müsste bei diesem Satz eigentlich unser Blut zu kochen beginnen. Denn wie können Gott und Menschen jemals zusammengehören? Also, ich gehöre mit meiner Frau zusammen. Und wir sind glücklich miteinander. Oder ich gehöre mit Todd, meinem Kollegen, zusammen und wir bilden ein Team. Oder wir gehören als Gemeindeleitung zusammen. Da begegnen wir uns auf Augenhöhe. Aber wie kann ein Mensch mit Gott zusammengehören? Gott ist der Absolute, der Makellose, der Reine, der Allmächtige, der Allwissende, der Überlegene. Der Unfassbare, der Souveräne, König der Könige, Herr aller Herrschenden. Nicht nur, dass er im Vergleich zu den Menschen in einer völlig anderen Liga spielt. Er hat das alles, was wir hier sehen, überhaupt erstmal erfunden, konstruiert und geschaffen. Er erhält alles, ihm gehört alles. Und nun sagt Asaf, der Mensch, einer aus Fleisch und Blut, einer von den unseren, unser Freund und Weggefährte, ich will bei Gott bleiben. Wie soll das gehen? Hast du schon mal einen handelsüblichen Föhn an einer Hochspannungsleitung mit 380.000 Volt betrieben. Ich habe das gemacht, sieht man.
Nein, okay.
Du wirst staunen, stell dir mal nur eine einzige Sekunde vor, wie dir dieser Föhn Locken macht. 380.000 Volt? Nicht schlecht. Und jetzt, wie soll es ein Mensch bei Gott aushalten, ohne dabei kaputt zu gehen? Und das sogar noch, wie es Asaf schreibt, als Glück empfinden bei diesem allmächtigen, allwissenden Gott. Was Asaf hier ausgedrückt hat in diesem Spitzensatz, war 1000 Jahre lang kaum fassbar. Nicht vorstellbar. Bis eines Tages in einem winzigen Schafskaff Bethlehem ein neugeborenes Kind in einer Futterkrippe abgelegt wurde und die himmlischen Armeen wie aus einem Mund skandierten: Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Gott wurde in dieser Nacht Mensch. Er transformiert quasi 380 Kilovolt auf Steckdosenniveau. Gott lässt sich sehen, was bisher nie einem Menschen vergönnt war. Er würde kaputt gehen. Gott lässt sich anfassen. Er lässt sich auf die Finger schauen. Gott lässt die Menschen nahe kommen. Da wandern seine Freunde mit ihm gemeinsam durch das Land. Da sitzen ihm Kinder auf dem Schoß. Er berührt sie. Er drückt sie an sich. Eine Frau, die als Abschaum behandelt wurde von ihren Zeitgenossen, weint in seiner unmittelbaren Nähe, dass ihre Tränen auf seine Füße tropfen. Und sie nimmt ihre Haare, um die Tränen auf den Füßen wieder abzutrocknen. Küsst sie, salbt sie mit Öl. Da finden wir dieses Glück des Asaf wieder. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und da finden wir viele Menschen auf einmal, die ihm staunend nachstammeln: Jetzt bleibe ich immer bei dir, denn du hältst mich bei der Hand. Da ist überhaupt nichts Berechnendes in ihrem Verhalten. Denn was hätten die Kinder, die gerade Jesus auf dem Schoß sitzen und von ihm gesegnet werden, was hätten ihm die Kinder denn schon bieten können? Die berechnen nicht, das habe ich dafür einen Vorteil, dem auf dem Schoß zu sitzen. Kriege ich ein Autogramm? Überhaupt nichts. Was hätten ihm denn die Kranken und die Halunken bieten können? Womit hätten sie ihn denn beeindrucken können? All diesen Leuten ist es sofort klar, sie verdanken die Nähe Gottes einzig und allein dem Gott, der sich zu ihnen aufgemacht hat, um ihnen nah zu sein. Diese Nähe Gottes geht immer von Gott aus. Er kommt nah, sonst könnten wir es gerade vergessen. Nicht sie sind die Helden mit ihren klugen Gebeten und ihrer beeindruckenden Moral. Er ist der Held, der aus lauter Liebe Mensch wurde. Er ist der Held, der kurze Zeit später röchelnd an diesem Kreuz seine Mission auf der Erde beendet mit den Worten: Es ist vollbracht. Und der Vorhang im Tempel, der Gottes Thron vom Rest der Welt abgeschirmt hat, zerriss in zwei Teile. Jetzt ist der Weg frei. Wir dürfen zu Gott Papa sagen. Wir haben bei ihm in seiner Nähe ein Zuhause. Was für ein Glück. Zu ihm dürfen wir kommen. Bei ihm dürfen wir bleiben. An ihm können wir uns festhalten, weil wir von ihm gehalten werden. Du hast meine rechte Hand ergriffen, so hat es Asaf gedichtet. Es ist so, wie auf diesem Bild hier zu sehen ist. Das finde ich eine angemessene Darstellung. Die kleine Hand des Kindes, des Babys, hält sich an der großen Hand fest und wird doch gleichzeitig von dieser großen Hand umschlossen und festgehalten. Das ist Gottes Weg mit seinen Kindern. Nicht Berechnung, Religion, sondern Beziehung, Vertrauen, Glaube. Selbst das, was wir tun können, wie dieses kleine Baby, das kann sich festhalten. Selbst das, was wir tun können, ist eingebettet und umschlossen von Gottes eigenem Tun. Unser Schaffen und Wirken, alles, was wir tun, ist eingebunden in Gottes Handeln. Was für ein Trost in unseren Krisenzeiten. Es mag mit unserem Glauben rauf und runter gehen. Es kann Zweifel geben, die uns kräftig zusetzen, wo so manche Säulen in unserem Leben ins Wanken und geraten und sogar einstürzen können. Es kann Anfechtungen geben, wie sie Asaf erlebte, in denen vieles auf einmal in Frage zu stehen droht und ja, wir nicht mehr wissen, was eigentlich noch Sache ist. Unsere Gefühle sind täglich vielen Schwankungen ausgesetzt. Wir haben in uns nichts, auf das unser Glaube sich gründen könnte. Es ist wie bei einem Schiff. Das wird auf rauer, wellenbewegter See hin und her geworfen, hin und her kräftig geschleudert. Das ist unser Leben. Rauf und runter, permanent. Sicher ist das Schiff erst, wenn der Anker auf festen Grund trifft. Der Anker muss raus. Der feste Grund ist außerhalb von meinem Schiff, nicht im Boot zu finden. Mit meinem Schiff geht's rauf und runter. Außerhalb von mir muss der Anker platziert werden. So gibt es keine Gewissheit in unserem Glauben. Es gibt keine Gewissheit, wenn wir sie in uns selber festmachen wollen und bei uns selber suchen. Was ist nun so ein Kennzeichen? So klassisch, einer übersprudelnden Freude. Damit kann es rauf und runter gehen. Oder in einer selbstlosen, verzehrenden Liebe kann rauf und runter gehen, heißen werden und wieder kalt werden. Oder in einem unbändigen Drang, allen Menschen Jesus vorzustellen. Oder einem tiefen Gefühl inneren Friedens und der Gelassenheit. Es ist alles recht und schön. Aber es geht rauf und runter damit. Das ist in mir zu suchen. Da geht's nicht, das hält nicht. All diese Punkte sind völlig ungeeignet, um daraus eine Gewissheit für meine Beziehung zu Gott zu beziehen. Eine Gewissheit zu schöpfen, in Gottes Nähe Geborgenheit zu erleben. Nicht da drin. Der Anker muss raus aus dem Schiff. Halt oder Heilsgewissheit finde ich niemals in mir, sondern allein in dem, der von außen mein Leben und meinen Glauben festhält. Der mir an meiner Taufe quasi den Stempel aufdrückt und mir zuspricht, der gehört zu mir und dabei bleibt es in alle Ewigkeit. Von außen kommt dieses Wort. In mir gibt es nichts dergleichen. Asafs Krise fegte wie ein Orkan über sein Leben hinweg. Und hat manches weggerissen, auf das er sich bisher verlassen hat. Aber nicht eine einzige Sekunde lang wurde er von Gott losgelassen. Der Anker hat gehalten. Mitten in dieser Krise war dieser Gott sein unerschütterliches Fundament, sein Fels, wie er es wörtlich schreibt. Außerhalb von ihm, da ist der Halt zu finden und der hält wirklich. Selbst mitten in der stärksten Krise. Zum dritten stellt Asaf fest, dass er geführt wird. Das wird auch in Zukunft so bleiben, dass er sich bei Gott festhält. Er sagt, du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wohin Gott ihn führt, das weiß Asaf nicht. Ob hinter der nächsten Straßenecke bereits die nächste Anfechtung, die nächste Krise lauert, er weiß es nicht. Aber er weiß, dass er von Gott geführt wird. Denn mit ihm und hinter der nächsten Straßenecke, da ist Gott. Immer. Und das will er auch gerne zulassen. Er will gern geführt werden, ohne zu sehen, wo es lang geht, ohne zu verstehen, was alles kommen wird und was das alles für seine Bedeutung haben sollte. Er will trotzdem mitgehen. Er will es zulassen, ob sein Weg jetzt über saftige Wiesen führt oder durch Täler der Anfechtung oder gar Schluchten der Todesgefahr, wie sie David mal ausdrückt. Gott geht mit. Gott hält fest. Ob ihm dieser Weg jetzt Erfolg oder Ehre oder Anerkennung einbringt oder vielleicht, wie es viele andere Christen in unseren Tagen erleben, Verrat von den eigenen Familienangehörigen, verpfiffen zu werden, weil sie Gottesdienste besuchen oder gar Folter oder Tod. Wir wissen es nicht. Aber Gott geht mit. Das ist der Halt. So wie es Julie Hausmann in ihrem weltbekannten und tief bewegenden Lied ausdrückt. Julie Hausmann war seit ihrer Kindheit ständig körperlich schwach, war kränklich, hat immer richtig Mühe gehabt. Besonders waren es diese ständigen Kopfschmerzen, die sie plagten, die einfach nicht weggingen. Diese schmerzhaften Nächte, wo sie nicht schlafen konnte und sich hin und her gewälzt hat, es war wirklich grausam. Und dann lernt sie den Mann ihres Lebens kennen. Ein Pfarrer, ein junger Pfarrer, der von Gott als Missionar nach Afrika geschickt wird. Sie verlieben sich ineinander, feiern Verlobung. Ihr Verlobter reist ein paar Wochen voraus und sie macht sich dann wenige Wochen später auf dem Weg ihm nach. Und als sie nach der langen und strapaziösen Schiffsreise in Afrika ankommt, wird sie dort allerdings am Kai nicht von ihrem Verlobten erwartet. Es ist überhaupt niemand da, der sie in Empfang nimmt. Sie schlägt sich jetzt schließlich so auf eigene Faust als Frau, die völlig verloren ist hier, aber sie schlägt sich trotzdem auf eigene Faust in diesem fremden Gebiet bis zu der Missionsstation ihres Verlobten durch und erfährt dort, dass ihr Verlobter 3 Tage vor ihrer Ankunft an einer Infektion gestorben war. Sie kann nur noch sein Grab besuchen. Und am selben Abend schreibt sie dieses Lied. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele. Auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Auch diese letzte Zeile aus Julie Hausmanns Lied ist an diesen 73. Psalm Asafs angelehnt, wenn er schreibt, und nimmst mich am Ende in Ehren an. Nicht einmal der Tod, der als letzter Tornado über mein Leben hinwegfegt, wird diesem Halt etwas anhaben können. Gott selber ist mein Halt. Und er empfängt mich auf der anderen Seite, um mich dann fest an sich zu drücken und tief in seine Arme fest einschließen zu können. Und dann werde ich dankbar feststellen können, nicht eine Sekunde lang, nicht einmal die letzte, hat er losgelassen. Was für ein Glück, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Lasst uns ihm dafür danken. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du für unser Leben der feste Halt bist, die stabile Grundlage, der Grund, der nie ins Wanken gerät, das Fundament, auf das wir fest gegründet sein können. Auch wenn es in unserem Leben rauf und runter geht, wie wir es ständig erleben können, bist du der stabile Fels, der Ort, an dem wir den Anker setzen können und gehalten werden. In all den Wechselfällen und Schwankungen unseres Lebens. Lieber Vater im Himmel, was für ein Glück, dass wir dir nahe kommen dürfen. Was für ein Glück, dass dein eigener Sohn auf diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, unsere Nähe gesucht hat und dafür am Kreuz bezahlt hat, um alles Trennende, was uns auf Distanz gehalten hat, eine Beziehung unmöglich gemacht hat, wegzunehmen, aus der Welt zu schaffen. Was für ein Glück, mit dir, dem lebendigen Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, zusammengehören zu können, im Leben und im Sterben verbunden sein zu können. Was für ein Glück, dass unsere kleine Hand, die dich sucht, von deiner großen Hand umschlossen wird und festgehalten wird. Und selbst wenn unser Griff versagen würde, wir dennoch bei dir 100% gehalten sind. Was für ein Glück. Wir können es dir nicht annähernd beschreiben, was du uns bedeutest und was wir in dir alles haben. Wir möchten dich anbeten und uns verlieren und uns vergessen in deine Schönheit, in deine Macht, in diesen absolut felsenfesten Grund. Lass uns das auch in dieser Woche erleben, die vor uns liegt, wo keiner weiß, was hinter der nächsten Straßenbiegung auf uns wartet. Lass es uns erleben, dass du als der Grund unseres Lebens trägst, egal was in dieser Woche kommen wird, du hältst fest. Amen.